D-Radio Wissen. Update.
Es ist, wie ich finde, ein Stück aus dem Tollhaus zu denken, dass man diese wichtige Beweiserhebung per Videoschalte machen könnte.
Das sagt der Grünen-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss, Konstantin von Notz. Ja, Edward Snowden soll vor dem Ausschuss aussagen. Das haben die Mitglieder aus allen Bundestagsfraktionen heute hinter verschlossenen Türen beschlossen. Bloß ist damit der Streit um Snowdens Befragung noch lange nicht vom Tisch. Das ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber. Hallo.
Update.
Dass Snowden als Zeuge aussagt, ist sozusagen nur der kleinste gemeinsame Nenner. Es bleibt die Frage, wo und wie. Und die Antwort darauf haben die Ausschussmitglieder heute erwartungsgemäß ausgeklammert. Drei Optionen stehen zur Diskussion. Entweder Snowden wird aus seinem Exil in Russland per Video zugeschaltet oder Ausschussmitglieder reisen nach Russland, um ihn dort zu befragen, oder Snowden kommt nach Berlin und sagt in Deutschland aus. Die Union ist für die Variante Videoschalte nach Moskau. Und das hat zwei Gründe, sagt CDU-Obmann Roderich Kiesewetter.
Wir wollen ihm Gelegenheit geben, auszusagen. Aber wir halten das Rechtsgut der Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wie auch die der Freiheit von Snowden für höher, als ihm erstens der Gefahr auszusetzen, in Deutschland festgenommen zu werden und zweitens die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten über ein Maß hinaus zu gefährden.
Grüne und Linke wollen, dass Snowden für seine Aussage nach Berlin kommt. Ihrer Meinung nach kann Snowden nur hier wirklich frei sprechen. Außerdem sieht es so die Strafprozessordnung vor, sagt Konstantin von Notz.
Wenn Sie in einem Strafverfahren sagen würden, einen wichtigen Zeugen, ach, den wollen wir nicht laden, den hören wir einfach per Videoschalte. Das wäre ein Revisionsgrund.
Grüne und Linke haben deshalb heute nochmal klargemacht, dass sie notfalls dafür vor das Bundesverfassungsgericht ziehen wollen. Die SPD hält sich alle möglichen Optionen offen. Der Ausschuss will jetzt erstmal mit Snowdens Anwalt verhandeln. Denn Snowden will die Garantie, dass er nicht an die USA ausgeliefert wird. Und die gibt ihm die Bundesregierung derzeit nicht. Das eigentliche Problem ist damit also noch nicht gelöst. Falk Steiner kommentiert.
Snowden selbst hat mit seiner Entscheidung, die Welt über die Vorgänge zu informieren, sein eigenes Schicksal hinter die Aufklärung zurückgestellt. Doch so wichtig es ist, ihn zu hören und dabei auch sein persönliches Wohlergehen nicht ganz zu vergessen, es ging ihm selbst offensichtlich um die Sache, nicht um ihn. Weshalb es ratsam wäre, nun die Ärmel hochzukrempeln und herauszufinden, was war, was ist und was künftig werden soll. An Fragen herrscht fast ein Jahr nach den ersten Enthüllungen kein Mangel. An ernsthaften Antworten hingegen schon.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz ist die Befragung von Edward Snowden im NSA-Untersuchungsausschuss ein Thema. Cem Sari richtet einen Tweet an den grünen Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele und schreibt: Snowden wird befragt. Gute Arbeit und dranbleiben. MdB Ströbele und alle anderen, die die Freiheit verteidigen wollen. Mischpott sieht das etwas skeptischer und kommentiert auf spiegel.de: Die Entscheidung hört sich ganz danach an wie: Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Bestimmt per Videokonferenz aus Moskau. Die Bundesregierung bezeichnet sich tatsächlich als demokratisch. Worauf begründet sie das nur? Netzblockierer fragt und antwortet zugleich. Neue Erkenntnis aus Hashtag NSAuer und Hashtag Snowden? Wohl kaum. Ähnlich sieht es Lars aus Versmold. Er schreibt auf tagesschau.de: Was verspricht man sich bei Grünen und Linken von einem diplomatischen Bruch mit den USA? Alles nur, um auf Stimmenfang zu gehen und ein paar, ich hab's ja immer gesagt, die bösen Amis-Stimmen einzusammeln und um dann vor einem Scherbenhaufen der deutsch-amerikanischen Freundschaft zu stehen? E-Punkt fragt bei spiegel.de nur kurz: Hat jemand eigentlich mal Snowden gefragt?
Was sonst noch wichtig war?
Die prorussischen Kräfte in der Ostukraine wollen ihr Referendum über eine Unabhängigkeit nicht verschieben. Es soll wie geplant am Sonntag stattfinden. Bei der Abstimmung in den Gebieten Donetsk und Lugansk sollen mehr als 3 Millionen Einwohner gefragt werden, ob sie sich vom Rest des Landes abspalten wollen. Die Übergangsregierung in Kiew will eine solche Entscheidung auf keinen Fall akzeptieren. Auch die EU hält ein Referendum für nicht demokratisch legitimiert. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte gestern dazu aufgerufen, das Referendum zu verschieben. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sah in Putins Appell zwar einen Hoffnungsschimmer, er sagte aber nochmal, für wie undurchsichtig er die Lage hält.
Aber das, was uns zunehmend vor Augen getreten ist, dass es in der Ostukraine, wie ich das nenne, eine wachsende Eigendynamik gibt, dass es eine Reihe von separatistischen Gruppen, mindestens Führern gibt, die eben weder auf Moskau noch auf Kiew hören.
Die Regierung in der Ukraine wirft Russland vor, im Osten des Landes weiter die Fäden zu ziehen. Sie bezeichnet Putins Erklärung von gestern als heiße Luft. Außerdem kündigte sie an, ihren Militäreinsatz gegen die Separatisten fortzusetzen. Bei den Parlamentswahlen in Südafrika sieht alles nach einem Sieg des regierenden afrikanischen Nationalkongresses aus. Mehr als 60% der Stimmen sind ausgezählt. Bis jetzt kommt die Partei von Präsident Jacob Zuma auf knapp 63%. Die oppositionelle Demokratische Allianz liegt bei gut 22%. Drittstärkste Kraft sind die radikalen Economic Freedom Fighters. Die Wahlbeteiligung lag bei gut 72%.
Wir haben diese Entscheidungen für diesen 30er-Kader aus absoluter und voller Überzeugung eben auch getroffen. Und hinter jedem dieser Namen steht ein klares Ja.
Fußball-Bundestrainer Jogi Löw hat seinen vorläufigen Kader für die WM in Brasilien vorgestellt. Mit dabei sind alte Hasen wie Philipp Lahm, Miroslav Klose und trotz Verletzung Sami Khedira. Eine Überraschung auf der Liste sind 6 Neulinge, die noch nie ein Länderspiel absolviert haben. Zum Beispiel der Dortmunder Erik Durm oder Max Meyer und Leon Goretzka von Schalke. Im Tor setzt Löw auf Manuel Neuer, Roman Weidenfeller und Ron Robert Zieler.
Man braucht Persönlichkeit, man braucht natürlich Spieler, die auch, sagen wir mal, Führungsqualitäten haben. Und man braucht natürlich auch junge, dynamische Spieler, die sich vielleicht auch in den letzten Monaten in den Blickpunkt gespielt haben, die natürlich auch immer ein bisschen frisches Blut bringen können. Und von daher haben wir die Auswahl so getroffen.
Nicht mitnehmen will der Bundestrainer dagegen Mario Gomez und Torwart René Adler. Anfang Juni müssen nochmal 7 Namen gestrichen werden. Mit denen, die dann übrig bleiben, reist Löw nach Brasilien.
Was noch wichtig wird.
Für die Krise im Südsudan gibt es morgen einen neuen Lösungsversuch. Präsident Salva Kiir und Rebellenführer Riek Machar wollen sich in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zu Gesprächen treffen. Gestern hatten Unterhändler eine Waffenruhe vereinbart, die einen Monat dauern soll. Kiir und Machar und ihre Anhänger gehören unterschiedlichen Volksgruppen an, die sich seit Monaten bekämpfen. Es geht dabei um die Verteilung der Macht im Südsudan. In dem Konflikt sind schon tausende Menschen getötet worden. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat dazu heute einen Bericht veröffentlicht. Sie wirft den Konfliktparteien im Südsudan Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Peter Steffe mit den Einzelheiten.
Kinder und schwangere Frauen würden vergewaltigt, alte und hilflose Menschen in Krankenhausbetten einfach erschossen. Die Mitarbeiter von Amnesty International stützen sich bei ihrem Bericht auf zahlreiche Aussagen von durch Gewalt betroffenen Zivilisten. Diese berichteten beispielsweise von systematischen Angriffen sowohl seitens der Regierungstruppen als auch durch Milizen.
Russland feiert morgen den Sieg über den Hitlerfaschismus 1945 mit einer Militärparade in Moskau. Präsident Wladimir Putin nimmt nach Aussage seines Sprechers daran teil. Auch auf der annektierten Halbinsel Krim soll es eine Militärparade geben. Für Kritik haben Berichte gesorgt, nach denen Putin zu der Parade auf die Krim reisen wolle. Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagte aber jetzt, Putin habe sich das offen gelassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich morgen mit Frankreichs Staatspräsident François Hollande. Merkel empfängt Hollande in ihrem eigenen Wahlkreis auf Rügen. Themen sind unter anderem die Krise in der Ukraine, aber auch, wie Top-Positionen innerhalb der EU nach der Europawahl am 25. Mai besetzt werden können.
Und sonst in der Welt?
Das Schicksal der entführten nigerianischen Schülerinnen sorgt weltweit für Anteilnahme. In den letzten Tagen sind in Ländern wie Südafrika, Großbritannien und den USA tausende Demonstranten zu den Botschaften von Nigeria gezogen. Sie forderten, dass die Behörden mehr tun müssen, um die Mädchen zu befreien. Die Netzkampagne Bring Back Our Girls wird mittlerweile auch von der UNO, Amnesty International und von zahlreichen Prominenten unterstützt. Nach den USA und Großbritannien haben jetzt weitere Länder der nigerianischen Regierung ihre Hilfe angeboten, zum Beispiel Frankreich, Kanada und China. Nigerias Präsident Goodluck Jonathan hat sich dafür bedankt. Er sagte, eine Befreiung der Mädchen wäre der Beginn des Endes des Terrorismus in seinem Land. Die mehr als 200 Schülerinnen wurden vor 3 Wochen von der radikal-islamischen Gruppe Boko Haram entführt, die Bildung für Mädchen ablehnt. Andere islamische Gruppen haben die Tat verurteilt. Die Philippinen wurden vor einem halben Jahr vom Taifun Haiyan getroffen. Und es könnte noch 10 Jahre dauern, bis sie sich davon wieder voll erholt haben. Das schätzt das UNO-Entwicklungsprogramm. Eine Sprecherin findet, dass der Wiederaufbau beeindruckende Fortschritte macht. Inzwischen seien die Straßen repariert, fast alle Schulen und Krankenhäuser wieder offen und 15% aller beschädigten Häuser repariert. Allerdings müssten sich die Philippinen besser vorbereiten, damit Taifune in Zukunft nicht mehr so großen Schaden anrichten können. Durch Haiyan waren im letzten November mehr als 6.200 Menschen getötet worden. 4 Millionen Menschen wurden obdachlos. In Israel dürfen zum ersten Mal auch Frauen als Koscher-Inspektorin tätig werden. Wie die Zeitung Haaretz berichtet, haben 9 Frauen den notwendigen Zulassungstest abgelegt. Damit dürfen sie jetzt überprüfen, ob in Geschäften und Restaurants die jüdischen Speisevorschriften eingehalten werden. Wenn die Unternehmen bestehen, dürfen sie mit dem Wort Koscher werben. Für die streng religiöse Frauenbewegung Emunah ist die Zulassung der Inspektorinnen eine historische Errungenschaft. Sie hatten mit einer Klage beim obersten Gerichtshof erreicht, dass das Oberrabbinat auch Frauen zum Koscher-Inspektorentest zulassen muss. Israels Oberrabbiner hatte sich in der Frage dann auch gegen Widerstand aus Reihen des Rabbinatsrats durchgesetzt.
Wissensnachrichten.
Das Weltall, unendliche Weiten. Und diese unendlichen Weiten, die haben Wissenschaftler jetzt geschrumpft. Und zwar in einer Computersimulation, die wesentlich besser sein soll als frühere Simulationen. Wiebke Lehnhoff aus unserer Wissensnachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Wiebke, Computermodelle zum Weltraum gab es ja schon öfter. Was ist denn jetzt das Besondere an dieser Simulation?
Die neue Weltraumsimulation wird Illustris genannt, was man mit hervorragend übersetzen kann. Und so steht sie im Vergleich zu bisherigen Computermodellen auch da. Sie ist einfach viel präziser und detailreicher. Denn die Forscher vom Massachusetts Institute of Technology, dem MIT und dem Heidelberger Institut für Theoretische Studien, kurz HITS, die haben es zum einen geschafft, in ihrer Simulation 50.000 Galaxien unterzubringen und zum anderen laufen da 13 Milliarden Jahre kosmischer Geschichte ab, also vom Urknall bis heute.
Die Wissenschaftler haben da richtig ein kleines Paralleluniversum zu unserem erschaffen.
Genau, und zwar, wie sie sagen, mit einer 10-mal feineren Auflösung als in früheren Simulationen. Geschafft haben die Forscher das durch stark verbesserte Computerleistung und durch weiterentwickelte Berechnungscodes. So konnten sie dann in diesem virtuellen Paralleluniversum auch Aufnahmen machen, die fast genauso aussehen wie reale Bilder vom Hubble-Teleskop. Also mit Sternen und Galaxien in allen Formen und Schattierungen von Gelb bis Blau.
Hört sich nicht schlecht an. Was bedeutet diese neue Simulation für die Forschung?
Volker Springel, einer der Wissenschaftler, die daran gearbeitet haben, hat mir gesagt, dass die Ergebnisse einen Umbruch bedeuten für unser Verständnis davon, wie Galaxien entstehen. Denn die neue Weltallsimulation, die hat zum ersten Mal ein plausibles Modell dafür geliefert, wie sich unsere Milchstraße gebildet haben könnte.
Springen wir jetzt aus dem weiten Weltall hinunter auf die Erde und zwar nach Europa ins Mittelalter. Da gab es Mitte des 14. Jahrhunderts eine große Pestepidemie, an der sind schätzungsweise 25 Millionen Menschen gestorben. War eine Katastrophe für die Leute damals, aber für die Überlebenden hatte der Schwarze Tod auch einen positiven Effekt. Das schreibt eine US-Forscherin. Wieso das, Wiebke?
Ja, das klingt zynisch, weil bei dieser großen Pestwelle ja ein Drittel bis die Hälfte der Einwohner Europas gestorben sind. Aber danach ist offenbar die Lebenserwartung der Leute deutlich gestiegen. Das sagt jedenfalls die US-Anthropologin Sharon DeWitt von der University of South Carolina. Sie hat sich nämlich rund 600 Skelette von damals angeschaut.
Was waren das für Skelette? Wo hat sie die hergehabt?
Die stammen von mehreren Londoner Friedhöfen. Einige davon wurden bis zu 300 Jahre vor der Pest angelegt und einige erst bis zu 200 Jahre danach. Und als die Forscherin das Sterbealter der Skelette untersucht hat, da hat sie festgestellt, dass auf den neueren Friedhöfen deutlich mehr Menschen beerdigt wurden, die älter geworden sind.
Das heißt, diese Generationen haben länger gelebt. Wieso?
Die Forscherin erklärt das so. Nachdem die Bevölkerungszahl durch die Pest dramatisch gesunken war, wurden viele Arbeitskräfte gesucht und die Menschen konnten mehr verdienen. Außerdem sanken die Lebenshaltungskosten. Und dadurch konnten vor allem die Leute aus den unteren Schichten dann besser essen und trinken und auch besser wohnen. Diese These von den verbesserten Lebensbedingungen, die gab es zwar schon, aber nur durch historische Dokumente, aus denen nicht hervorging, ob das auch für alle Bevölkerungsgruppen galt. Und das soll jetzt durch diese Untersuchung der 600 Skelette bestätigt sein. Zumindest in London waren also die Menschen nach der Pestepidemie mehrere Generationen lang gesünder, quer durch alle Stände.
Gesünder ist hoffentlich inzwischen auch ein Bär in Israel. Der hatte es nämlich an der Bandscheibe.
Ja, das arme Tier im Safari-Zoo bei Tel Aviv ist nach Angaben einer Sprecherin zum ersten Mal ein derart schwerer Bär an der Wirbelsäule operiert worden. Das Tier heißt Mango und bringt es auf ungefähr 250 Kilo. Deshalb waren auch 15 Mitarbeiter nötig, um den Bären auf den OP-Tisch zu hieven. Und jetzt hoffen alle, dass Mango schnell wieder auf die Beine kommt.
Doch, mal mit. Dankeschön, Wiebke Lehnhoff aus der Wissensnachrichtenredaktion.
Wetter.
Der Regen hat Deutschland allmählich fest im Griff. Im Laufe des Abends breiten sich die Schauer von Norddeutschland weiter in Richtung Süden aus. Bis zum Morgen hat der Regen dann auch die die Alpen erreicht. Morgen wird es überall bewölkt und es kann immer wieder Regen und auch Graupelschauer geben. Dazu Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad. Und auch das Wochenende wird regnerisch. Am Samstag scheint aber zumindest im Süden hin und wieder auch mal die Sonne.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.